Flora non grata, ein Kontext-Podcast in drei Teilen. Folge 3, Eingeständnis einer Niederlage. Die Megametropole Mexiko-Stadt an einem Mittwochmittag. Alles wie immer. Straßenlärm, eine Demo gegen gewaltsam Verschleppte, Händlerinnen und Händler verkaufen ihre Ware. Auf der Avenida Reforma reihen sich Büros, Edelhotels, Banken und Versicherungen eng aneinander. Mitten in diesem Wahnsinn, direkt vor dem Gebäude des Senats der Republik, protestieren die Pflanzen. Mehrere hundert Menschen treffen sich hier von Montag bis Sonntag, um Cannabis zu rauchen. Soziale Unterschiede lösen sich auf. Skater inhalieren und husten zusammen mit Arbeiterinnen, Anzugträgern und Rentnerinnen. Die Polizei hat sich unweit des kleinen Parks positioniert. Eingegriffen wird jedoch nicht. Ein kleiner, roter Zaun grenzt das Protestcamp ein, das entlang dem Seiteneingang zum Senatsgebäude liegt. Planton 420 nennt sich das grüne Kollektiv. 7 Menschen wohnen hier dauerhaft im Camp. Es gibt eine Küche, haufenweise Zeug zum Anbau, das herumliegt, ein Insektenhotel, Hühner und ein Museum, das sich im Aufbau befindet. 4000 Pflanzen wachsen hier. Glaubt man Orlando, einem langjährigen und kurzhaarigen Cannabis-Aktivist hier in Mexiko-Stadt. Das Planton 420 ist ein Ort der Kultur und ein Ort des Protests. Wir haben einen Hörsaal, ein Büro, eine monatlich stattfindende Schule für Cannabis-Aktivismus. Dort können Menschen aus verschiedenen Interessensgebieten über ihren Aktivismus und über die Situation in Mexiko reden. Ich spreche beispielsweise über Anbaumethoden. Dieser Ort beheimatet mehr als 4000 Pflanzen. Aber der Anbau hier ist ein illegaler. Wir sind in einem Protest. Die Pflanzen protestieren und wollen frei sein. Zweimal die Woche kommt die 80-jährige Patricia hier vorbei. Sie füttert die Hühner und erinnert sich an vergangene Zeiten. Ich kenne Marihuana von meiner Urgroßmutter. Sie wurde über 100 Jahre alt und rauchte mit den Soldaten während der Revolution. Ich komme hierher, weil ich es mag, Dinge zu lernen und zu helfen. Mir gefällt es, die Pflanzen zu sehen, wenn sie trocken sind, und mit etwas Wasser und Liebe kehren sie zum Leben zurück. Die da werden riesig. Guck mal, wie riesig. Die Blätter. Ich habe in den 70ern Marihuana gekauft. Etwa 5 Euro hat das Kilo damals gekostet, das man in den Bergen kaufen konnte. In den USA wurde es dann für 100 Dollar weiterverkauft oder sogar für noch mehr. Ende Juni dieses Jahres ging politisch etwas voran. Damals fällte Mexikos oberster Gerichtshof, der Suprema Corte de Justicia de la Nación, eine Entscheidung. Passagen eines allgemeinen Gesundheitsgesetzes, die den Freizeitkonsum von Marihuana verbieten, wurden als verfassungswidrig erklärt. Auch wenn die Entscheidung des obersten Gerichtshofs in Mexiko für Freude sorgte, vergisst man dabei schnell, dass eine Entkriminalisierung zahlreiche Probleme ungelöst lässt. Sollte das Bundesverfassungsgericht in Zukunft eine ähnliche Entscheidung fällen, ist Jubel noch nicht angebracht. Blicken wir 14 Jahre zurück. Ende 2007 wurde eine junge Leipzigerin mit einer schweren Bleivergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Wenig später folgte ein Pärchen mit derselben Diagnose. Mehr und mehr Patientinnen und Patienten wurden eingeliefert. Erst herrschte Ratlosigkeit, dann fand das Gesundheitsamt heraus, alle ca. 130 Geschädigten, die Blei im Blut hatten, hatten regelmäßig gekifft. Ein oder mehrere Dealer kamen auf die glorreiche Idee, Gras mit Blei zu strecken. Schließlich ist Blei ja schwer. Gesundheitsschutz, gar Jugendschutz sind unmöglich zu bewerkstelligen, wenn Substanzen auf dem Schwarzmarkt besorgt werden müssen. Niemand weiß, was er oder sie bekommt, ob und wie es gestreckt ist. Nur ein kontrollierter, regulierter Markt regelt das. Entgegen dem Halbwissen, auch vieler Kifferinnen und Kiffer, ist Cannabis in Holland etwa nicht legal. Eine Legalisierung fand dort nie statt. Der Staat kümmert sich nicht um Qualität, Reinheit und Gesundheitsschutz seiner Bürgerinnen und Bürger. Konsum, Verkauf und Anbau werden lediglich in einem gewissen Rahmen geduldet. Lediglich eine Handvoll Länder weltweit haben Cannabis wirklich legalisiert. Das erste im Bunde, Uruguay. Der kleine, südamerikanische Staat mit seinen rund 3,5 Millionen Einwohnern wagte ein weltweit richtungsweisendes Experiment, wie der damalige Präsident José Mujica es nannte. Der ehemalige linke Guerillakämpfer war zu seinen wilden Zeiten über 13 Jahre im Gefängnis. Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt sind auf seine kleine Farm in einem Randgebiet in Montevideo gefahren, um ihn zu interviewen. Eine Netflix-Doku über Mujica gibt's natürlich auch.
2013
verabschiedete er das Gesetz 19172. Es regelt und kontrolliert den Anbau, Vertrieb und Konsum der Pflanze. 2017, nach Verspätungen, ging dann der Verkauf in den Apotheken los. Es existieren drei Wege, um Zugang zu legalem Gras zu bekommen. Eigenanbau zu Hause mit maximal 6 Pflanzen pro Haushalt, Mitgliedschaft in einem Cannabis-Club oder über die Apotheken. 46.000 registrierte Nutzerinnen und Nutzer zählt die eigens für diese Zwecke geschaffene Behörde IRCCA.
Por algunas quizá confusiones en cuanto a los turistas que vienen y preguntan dónde compran el cannabis. No hay turismo canábico en Uruguay.
Das war Juan Andrés Roballo, damals stellvertretender Präsidentschaftssekretär. Er verkündete 2017 lauthals etwas, das sich später nicht bewahrheiten sollte. Es werde keinen Verkauf an Touristen geben. In Uruguay weiß man jedoch, dass in den einschlägigen Touristenorten, wie etwa Punta del Este oder an den Stränden Montevideos, weiter verscherbelt wird. Es ist die Grauzone außerhalb des Schwarzmarkts. Zudem sind es aktuell gerade einmal 22 Apotheken, die verkaufen. Der Großteil davon befindet sich in und um Montevideo, der Hauptstadt Uruguays. Ein großes Problem liegt außerhalb des südamerikanischen Landes. Die geringe Anzahl an Zulassungen, die die Apotheken bekommen, fußt auf der Ablehnung US-amerikanischer Banken. Internationale Vereinbarungen gegen Geldwäsche verbieten es den Banken, Konten zu führen, die in Verbindung mit Drogenhandel stehen. In Uruguay ist man darauf für internationale Transaktionen jedoch angewiesen. Der Apotheker Esteban Riviera sagte der BBC 2019 im Interview, er hätte die erste registrierte Apotheke zum Verkauf von Cannabis gehabt. Allerdings auch die erste Apotheke, die aufhören musste, Cannabis zu verkaufen. Seine Bank habe ihm gesagt, entweder hörst du auf, Cannabis zu verkaufen, oder wir schließen deine Konten. Das Reduzieren gesundheitlicher Schäden ließe sich bereits heute umsetzen, auch ohne Legalisierung, ohne neue Gesetze zu verabschieden. Das Konzept trägt den Namen Drug-Checking. Um persönliche Empfehlungen geht es dabei allerdings nicht. Auf Streckstoffe und Wirkstoffgehalt werden Substanzen getestet. Einer, der sich dafür schon seit vielen Jahren einsetzt, heißt Carsten Tögel-Linz. Er ist Projektleiter der Online-Plattform Legal High Inhaltsstoffe und Geschäftsführer des Frankfurter Beratungsvereins Basis e.V.
Also wir sprechen eigentlich in der Fachgeschichte eigentlich nur von integriertem Drug-Checking. Und das mag ich so ein bisschen mal erläutern, was das ist. Also unsere Kollegen in Österreich, Schweiz, Italien, Spanien und so weiter sind da schon deutlich weiter, als wir es hier sind und machen das schon seit, ich glaube, 15, 20 Jahren, Check It Wien zum Beispiel. Das heißt, sie haben angeboten auf Veranstaltungen in Clubs, auf Festivals oder auch zum Teil mit festen Einrichtungen in der Schweiz, dass Usern die Möglichkeit gegeben wird, dass sie ihre Substanzen analysieren lassen können und dann eine Beratung bekommen, die auf diesem Analyseergebnis beruht. So, das heißt, es gibt also keine Freigabe irgendwie, du hast was, das ist besonders gut, sondern es geht darum, tatsächlich festzustellen, was wir im illegalen Bereich ja nicht haben, ist wie bei einer klassischen Flasche Bier, wo ich sagen kann, okay, es sind so und so viel Prozent Alkohol und ich habe die und die Inhaltsstoffe, das habe ich nicht. Ich habe im Normalfall, ich sage jetzt mal beim klassischen Drug-Checking, eine Ecstasy-Pille oder ein Tütchen Speed und gehe irgendwo hin und sage, ist das überhaupt das, was ich habe?
Das Problem dabei, Drug-Checking ist seit Jahrzehnten in Deutschland nicht über Modellprojekte hinausgewachsen. Die Maßnahme zur Schadensminimierung ist auf Bundesebene nicht vorgesehen. Und das, obwohl sie ein klares Ziel hat, Leben retten. Viele andere Länder in Europa führen Drug-Checking schon lange durch. Hierzulande ist jeglicher Umgang mit Betäubungsmitteln verboten. Und zwar aufgrund des sogenannten Erlaubnisvorbehalts. Auch eine chemische Analyse illegalisierter Substanzen ist erlaubnispflichtig. Immer wieder geistern Meldungen durch die Medien, die Pilotprojekte und Anträge in Landesparlamenten verkünden, etwa in Hessen oder Berlin. Dabei könnte man mit dem Suchthilfekonzept Menschen erreichen, die sonst nicht zu erreichen sind.
Wir sind ja auch verbunden mit den ganzen anderen europäischen Drug-Checking-Organisationen im TEDI-Projekt. Das ist ein Zusammenschluss, an dem, wo wir auch gemeinsam uns austauschen über die neuesten Ergebnisse, wo wir uns mindestens ein bis zweimal im Jahr treffen. Wir arbeiten mittlerweile ja auch zu für den europäischen Drogenbericht und so Geschichten. Und ich finde das immer spannend, was meine Kollegen aus dem EU-Ausland berichten. Bei uns ist es ja, wie gesagt, ein bisschen anders durch die Einschickgeschichte. Aber der Guy Jones hat mal auf einer Konferenz in Lissabon, hat er ein wunderschönes Beispiel gebracht für die Effektivität von Truck-Checking. Der hat gesagt, man muss sich das einfach mal so vorstellen, wen wir alles erreichen. Dass junge Menschen auf eine Veranstaltung gehen in England oder auch in Spanien, aufs Boom Festival oder dergleichen. Die gehen auf eine Veranstaltung, bezahlen sehr, sehr viel Geld für den Eintritt und stellen sich dann eine halbe bis dreiviertel Stunde in einer Warteschlange, um ihre Substanz testen zu lassen und dann ein Beratungsgespräch bei einer Krankenschwester oder einem Sozialpädagogen zu bekommen. Also junge Menschen gehen freiwillig zu einer Drogenberatung und zwar in einem Kontext, wo sie sogar viel Geld dafür bezahlt haben, um eigentlich die Zeit spaßorientiert zu nutzen und stehen da an und warten auf ein Beratungsgespräch. Ja, ich sage jetzt mal, wie schön soll es denn noch werden? Also stell dich mal in Frankfurt in die Fußgängerzone und warte, dass junge Menschen kommen und ein Beratungsgespräch von dir wollen. Ja, das ist eher wie Zahnschmerzen. Und an dem Kontext zu sagen, wir erreichen Menschen, die wir so gar nicht erreichen mit unserer Form der Beratung, weil sie ein eigenes Bedürfnis haben nach einem gewissen Gesundheitsschutz. Also dieses weitläufige Vorstellung, dass man junge Leute haben, die Drogen nehmen, denen eh alles scheißegal ist, ist ja eine völlig falsche. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die im Studium stehen, in der Schule sind oder Ausbildung oder im Beruf sind in vielen Fällen und die halt anders als viele andere Menschen, die Alkohol trinken, am Wochenende andere Substanzen nehmen, aber durchaus ein Gesundheitsbedürfnis haben.
Kehren wir zurück nach Uruguay. Schauen wir uns an, wie die Situation im Land nach vielen Jahren aussieht. Es lief und läuft nicht alles rund beim Experiment, wie es Ex-Präsident und Urheber des Gesetzes José Mujica nannte. Noch ist der Schwarzmarkt in Uruguay nicht verschwunden. Doch er ist kleiner geworden. Zwischen 2014 und 2018 reduzierte sich der illegale Hanfhandel, einem Bericht der staatlichen Beobachtungsstelle für Drogen zufolge, um ein Fünftel. Ein Bericht der Friedrich-Ebert-Stiftung konstatiert, dass sich die Menge an Cannabis aus dem illegalen Markt deutlich reduziert hat. Das Gras kommt meist aus Paraguay und ist dafür bekannt, minderwertig oder sogar gesundheitsschädlich zu sein. Menschen, die sich dazu entscheiden, Cannabis zu konsumieren, wissen jetzt, was sie kaufen. Denn der Staat wurde zum Dealer. Und der ist wesentlich vertrauenswürdiger als so mancher Zeitgenosse im Park oder am Bahnhof. 10 Gramm pro Woche sind in Uruguay erlaubt. In Päckchen zu 5 lassen sich verschiedene Sorten Cannabis kaufen. THC und CBD-Gehalt stehen auf der Packung drauf, so wie auch der Alkoholgehalt auf Bier und Wein aufgedruckt ist. Werbung für die Produkte ist nicht erlaubt, im Vergleich zu den großflächigen Alkohol- und Tabakreklamen bei uns in Deutschland. In Uruguay wurde das Recht auf Rausch politisch ernst genommen und ist nun nicht mehr nur auf Alkohol beschränkt. Es kam nicht zu einem Bürgerkrieg. Keine Horden dauerbekiffter Teenager ziehen durch die Straßen und auch der Konsum ist nicht signifikant angestiegen. Doch wann wird es bei uns soweit sein? Wann hört der sinnlose Kampf gegen die Drogen endlich auf? Wie immer fragen wir unseren Podcast-Gast, ob ein Recht auf Rausch existiert. Und diesmal auch, warum die derzeitige Politik nicht evidenzbasiert ist. Hören wir mal rein, was Carsten Tögelins dazu sagt.
Also ich würde es erstmal klar bejahen, sage ich jetzt mal. Das sehen wir auch, dass die meisten Kulturen ohne Rausch gar nicht wirklich funktionieren. Und Rausch ja auch ein Stück weit zur Adoleszenz, also zum Erwachsenwerden dazu gehört. Und die Frage, welches Mittel ich dazu nehme, ist ja eine zweitrangige Sache. Im Moment haben wir das Recht auf Rausch ja auch. Ich habe so viele Sachen freigegeben. In unseren Vorgärten stehen Engelstrompeten. Mit denen könnte ich ganze Ortschaften irgendwie berauschen. Die meisten Leute trinken jeden Tag oder öfters am Tag Alkohol. Jeden Morgen, ich habe hier schon meinen Kaffee in Bus, die dritte Tasse heute Morgen. Ich bin Mitglied des Schildauer Kreises, irgendwie schon seit Jahren dabei zu sagen, lasst uns das Betäubungsmittelgesetz mal überprüfen, ob es die Wirkung hat, die wir damit, die eigentlich darin gewünscht ist. Lasst uns das untersuchen. Wir sehen momentan auch an verschiedenen Sachen, in Amerika, Kanada, Uruguay, dass wir eine andere Politik haben im Umgang mit psychoaktiven Substanzen. Auch im europäischen Kontext sehen wir verschiedene Länder, die anders damit umgehen. Und die Frage ist doch ganz klassisch, wenn man sich das anguckt, was wir momentan mit unserer Drogenpolitik anstellen, dass wir keinerlei wirklich großen Erfolge damit haben. Also die konsumierten Zahlen sind, egal ob ich Repression habe oder sonst was, relativ konstant. Auch wenn ich mir angucke, wie viele Erwachsene in den Niederlanden und in Deutschland Cannabis regelmäßig konsumieren, unterscheiden sich die Zahlen nicht so extrem, dass ich jetzt daraus schließen kann, dass unsere Prohibitionspolitik einen riesen Einfluss auf diese Sache hat.
So, wir sind nun am Ende der dritten und letzten Folge angelangt. Immer mehr Länder weltweit wagen eine Veränderung. Sie gestehen sich die krachende Niederlage ein. Die Niederlage im sogenannten Kampf gegen die Drogen. Ein sinnloser Kampf mit menschenverachtenden Wurzeln und menschenverachtenden Auswirkungen. Doch er ist auch menschengemacht. Das bedeutet, Drogenverbote sind keine Naturgesetze. Sie können zurückgenommen in einen kontrollierten und regulierten Markt überführt werden. Straffreiheit für Konsum und Besitz sowie den eigenen Staat als verantwortungsbewussten Dealer, all das könnte heute schon Realität sein, wenn der politische Wille nur da wäre. Ich hoffe, euch hat die kleine Podcast-Reihe über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Cannabis-Prohibition gefallen. Euer Moritz Oswald für die Kontext-Wochenzeitung.